Ja, Andreas, du hast mir gerade aus dem Herz gesprochen mit der Zeitumstellung. Ich habe mich heute Morgen auch so aus dem Bett gequält, habe aber dann gedacht, ja, wenn wir uns als Christen aus dem Bett quälen, wir haben ja dann noch den Vorzug, so eine Stunde Kirchenschlaf ist uns sicher. Ja gut, fünf, gut, kannst ja abwinken dann. Deswegen habe ich auch auf optische Reize verzichtet, könnte also die Augen schließen. Ihr habt ja hier bequeme Stühle und keine Kirchenbänke. Es gibt ja so Kirchenbänke, da merkt man nach fünf Minuten, dass man noch nicht im Himmel ist. Aber euch ist das ein bisschen besser, habe ich ja. Ja. So ist das mit der Passionsgeschichte. Und mir ist wieder bei gerade dem Predigtext, den ihr mir da rübergeschickt habt, da wieder ganz neu aufgegangen. Johannes hat ja so eine besondere Lesart und die ist ja, ich finde sie faszinierend. Also Johannes 18, 28 bis 40 ist die Geschichte eigentlich so das Kernstück der Passionserzählung bei Johannes. Nun führten sie Jesus vom Haus des Kaiphas zum Prätorium. Es war früher Morgen. Und sie selber gingen nicht ins Prätorium hinein, um nicht unrein zu werden. Durfte man ja nicht zu den Heiden rennen, da ging das nicht. Denn sie wollten am Passafest teilnehmen. Also kam Pilatus zu ihnen heraus und sagte, welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten ihm, wenn das kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht an dich ausgeliefert. Da sagte Pilatus zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden sagten zu ihm, uns ist nicht erlaubt, jemanden hinzurichten. So sollte das Wort Jesu in Erfüllung gehen, das er gesprochen hatte, um anzudeuten, welchen Tod er sterben sollte. Da ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und sagte zu ihm, du bist der König der Juden. Jesus antwortete, sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus antwortete, bin ich etwa ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, würden meine Diener dafür kämpfen, dass ich nicht an die Juden ausgeliefert werde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sagte Pilatus zu ihm, du bist also doch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Dazu bin ich geboren und dazu bin ich in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm, was ist Wahrheit? Und nachdem er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen, ich finde keine Schuld aus ihm. Ihr seid es aber gewohnt, dass ich euch zum Passafest einen freigebe. Wollt ihr das, nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Da schrien sie wieder und wieder, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Ich bete. Es erschreckt schon zu sehen, wie dein Weg auf dieser Erde zu Ende ging und mit welchen Menschen du zu tun hattest. Das schreckt mich immer mehr, dass ich auch damit irgendwie mit beteiligt bin und der Weg auch für mich da war und du auch für mich gegangen bist. Eröffne uns Ohren und Herzen für das, was wichtig ist und was du uns sagen willst. Amen. Ihr Lieben, es ist ja so, Jesus ist ja immer auch bei wachsender Säkularisation bei uns immer noch so einer der bekanntesten Gestalten der Weltgeschichte. Michael Hart, ein Amerikaner, Astrophysiker, Mathematiker und auch Historiker, weit gebildeter Mensch, der hat 1978, 40 Jahre her, mal eine Rangliste aufgestellt der 100 bekanntesten oder wichtigsten Persönlichkeiten dieser Welt. In seiner Aufzählung rangiert, das ist interessant, Jesus hinter Muhammad und Isaac Newton auf Platz 3. Nach Meinung von Hart war nämlich Muhammad der einzige Mensch in der Geschichte, der sowohl auf religiösem wie auf politischem Gebiet unheimlich erfolgreich war. Kann man ja heute noch nachvollziehen. Und damit muss der Michael Hart ja auch gar nicht so falsch liegen, wenn wir als Christen das ja vielleicht auch ein bisschen anders sehen werden. Wir haben es ja gerade gehört, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das ist so der qualitative und nicht darstellbare Unterschied zu den Größen der Weltgeschichte. Jesus hat nie ein Buch geschrieben. Alles, was wir von ihm wissen, haben wir durch mündliche Überlieferung seiner Jünger erfahren, das dann erst später hier in den 4 Evangelien dokumentiert wurde. Jesus hat keine Religion gegründet. Er war 3 Jahre in Galiläa und Jerusalem unterwegs, bildete ein Team aus 12 mehr oder weniger geeigneten Männern, die er so zu Multiplikatoren seiner Botschaft eingesetzt hat. Jesus hat nicht getauft und hat auch keine Kirchen gebaut. Er ließ sich von Johannes taufen und beauftragte seine Leute zu lehren und zu taufen. Und er prägte seine Zeit nicht stationär irgendwo an einem heiligen Ort, sondern er war ambulant unterwegs. Jesus hat keine Waffen getragen. Und da er nichts besaß, musste er auch keine Habseligkeiten verteidigen. Er hatte keine Bodyguards und keine Privatarmee und kein Land erobert und auch keine Siedlungspolitik provoziert. Jesus hat kein Geld verdient. Er besaß weder Haus noch Grundbesitz, empfahl seinen Jüngern eine bescheidene Grundausstattung für ihre Reisen. Unterwegs ließ er sich zum Essen einladen und wusste am Morgen nicht, wo er des Abends sich schlafen legen sollte. Jesus war Fremder, war Ausländer, war Asylant, nirgends zu Hause. Er hat die Not gesehen, er hat geliebt, er hat gelehrt und hat geheilt und die Menschen vom Bösen erlebt. Ist schon erstaunlich, dass es ein Mensch mit dem oben beschriebenen Lebensstil immerhin auf Platz 3 bei Michael Hart geschafft hat. Aber noch viel erstaunlicher wie das ist allerdings die Tatsache, wie die Evangelien sein Leiden und sein Sterben beschreiben. Wir lesen die Geschichte ja oft so habe ich das früher immer gesehen und gemacht, dass Jesus durch die Juden und Römer so aus einem segensreichen Wirken herausgerissen wurde und umgebracht. Die Evangelien berichten aber was ganz anderes. Der eigentlich Handelnde, und gerade in der Passionsgeschichte, ist Jesus selbst. Die anderen Figuren, Hannas, Kaiphas und Pontius Pilatus, wirken wie Statisten der Heilsgeschichte. Und sie sind es auch. Das Ganze beginnt ja schon im Garten Gethsemane bei seiner Gefangennahme, wie es gemeinhin genannt wird. Genau genommen wird ja Jesus gar nicht gefangen, sondern er ist es, der sich in Gefangenschaft begibt. Die Verhöre bei den jüdischen Oberen, Hannas, Kaiphas, berichtet Johannes nur ganz knapp. Bei Hannas ist das ganze Verhör ja nichts anderes wie ein Manöver, um nach außen das Gesicht zu wahren und den Schein von Recht vorzutäuschen. Das Urteil ist ja schon seit längerer Zeit gefällt, zumindest seit der Auferweckung des Lazarus. Kann man bei Johannes nachlesen. Und das hat ja immer wieder im christlichen Abendland zu Judenprognomen geführt, weil die Juden ja als Christusmörder angesehen wurden. Ich habe mal den Verdacht, dass die so die Passionserzählungen nicht richtig fertig gelesen haben, jene Menschen, und wohl auch nicht richtig verstanden und dabei übersehen haben, dass mit dem einen Finger, mit dem ich auf die Juden als Christusmörder zeige, mindestens 3 auf mich zurückfallen. Denn das Hauptstück bei Johannes in seiner Passionsgeschichte ist genau das, was ich gerade gelesen habe. nämlich die Begegnung zwischen Jesus und Pilatus, eben der Predigttext. Johannes zeigt uns darin, wie nämlich die ganze Welt an Jesus schuldig wird. Pilatus mag ja gemeint haben, dass er mit der Jesusgeschichte so als innerjüdischem Gezänk herzlich wenig zu tun hat. Als Vertreter der Staatsmacht kann er doch wohl so eine Stellung einnehmen, die über den Dingen steht. Kann er das? Kann er das wirklich? Nach dem Evangelisten Johannes kann er das gerade nicht. Nicht Jesus steht hier vor Pilatus, sondern Pilatus steht hier vor dem König der Welt und wird gefragt. Die Rollen sind auf einmal vertauscht. Pilatus ist auf einmal der, der hier vernommen wird und gefragt wird, wie weit er sich persönlich Jesus gegenüber entschieden habe. Und Jesus führt hier dem Pilatus eine völlig andere Realität ein. Es ist so die persönliche Entscheidung vor der Offenbarung Gottes. Übrigens in der Nähe Jesu geht es um nie was anderes als um das. Um eine persönliche Entscheidung für oder gegen Jesus. Was anderes gibt es nicht. Das ist immer Thema, wenn Jesus auftritt. Auch heute Morgen. Denn es gibt keine schuldlose Neutralität Jesus gegenüber. Es kann überhaupt keine Neutralität Jesus gegenüber geben. Weder die Neutralität der Gleichgültigkeit noch die der Unwissenheit. Auch nicht der kühlen Überlegenheit, die Pilatus hier gerne an den Tag gelegt hätte. Wer nicht für Jesus ist, der muss wider ihn sein. Noch einmal, der vierte Evangelist ist der Meinung, dass in der Person des Pontius Pilatus die ganze Welt an Jesus schuldig wird. Er repräsentiert ja sozusagen die Welt in dieser Passionsgeschichte. Wie sonst kommt wohl der Name dieses kaiserlich-römischen Provinzbüttels aus dem fernen Jerusalem zu der zweifelhaften Ehre als einzig sterblicher Mensch zwischen dem trinitarischen Gott im apostolischen Glaubensbekenntnis mit Namen erwähnt zu werden, gelitten unter Pontius Pilatus. Und seit über 1700 Jahren bekennen unzählige Christen weltweit in Gottesdiensten und bei Taufen ihren Glauben an den dreieinigen Gott, indem sie auch immer diesen Namen nennen. Es geht hier im Gespräch zwischen Jesus und Pilatus nicht um das Schicksal einzelner Menschen. Hier wird Weltgeschichte geschrieben. Und die entscheidende Frage wird von Pilatus gestellt. Bist du der König der Juden? Sicher, eine gute Portion Ironie steckt wohl in dieser Frage an diesen armselige Gestalt, die da vor ihm steht im Prätorium. Da schicken die Juden ihren König zu ihm, damit er, Pilatus, ihn wegschafft. Und dieser seltsame König scheint so seine offensichtliche Ohnmacht noch nicht einmal zu beklagen. Er tritt so auf, als ob seine Schutzlosigkeit sozusagen normalerweise zu seinem Königtum gehört. Pilatus fragt, bist du dennoch ein König? Dennoch? Ohne Land? Nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und damit unterscheidet dieser angebliche König so zwei Königreiche. Zwei Reiche dieser Welt. Sein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Und das versteht der Politiker Pilatus nicht und übersteigt seine Vorstellungskraft. Ja, verstehen würde er, wenn wir ihm erklären, dass Deutschland auch am Hindukusch verteidigt werden muss und dass Russland ja gehörig sanktioniert werden muss, weil es einfach die Krim einkassiert hat und seit Jahren schon so einen Bürgerkrieg in der Ostukraine am Köcheln hält. Kein Problem hätte er wahrscheinlich mit der Tatsache, dass Deutschland viertgrößter Waffenexporteur auf dem Globus ist und die Türken mit deutschen Panzern in Nordsyrien Kurden töten. Das gehört doch einfach zu einer Politik der Stärke. Das versteht er. Das ist die Welt, die Pilatus versteht und überblickt. Und die andere Welt, die Jesus hier anspricht, die geht schlicht über seinen Horizont. Und seien wir ehrlich, vielleicht auch über den unseren. Tun wir jetzt bitte nicht so, als ob wir uns selbstverständlich nicht auf die Seite des Pilatus gehören und uns dann lieber an Jesus kuscheln. Für Pilatus ist hier das Ergebnis seiner Ermittlung eindeutig. Religiöser Spinner, politisch völlig ungefährlich. Gleich dreimal bei Johannes muss er, der Statthalter Roms, ungewollt das Urteil über Jesus fällen. Dreimal steht's in 18 und 19. Ich finde keine Schuld an ihm. Ist ja schon ein makaberes Spiel, was hier die Statisten Hannas und Kaiphas und Pilatus mit Jesus spielen. Pilatus will diesen lästigen Jesus loswerden. Deshalb sagt er zu den Juden, nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz. Will sagen, steinigt ihn doch, ich guck auch weg. Die Todesstrafe durften die Juden ja nicht vollstrecken. Ne? Klammer auf, die Steinigung des Stephanus in der Apostelgeschichte war ja auch genauso illegal, durften die nicht. Aber er kommt aus dieser Nummer nicht raus. Die Juden sagen zu Recht, das dürfen wir nicht, du hast doch das Gewaltmonopol der Todesstrafe. Er, Pilatus, muss ihn hinrichten nach römischem Gericht. Klammer auf, so als kleines Revanchefaul haut er dann noch das Schild über Jesu Kreuz, Jesus Christus, König der Juden. So geht das Spielchen da. Der Berichterstatter Johannes bemerkt hier mit großem Erstaunen an dieser Stelle, so soll das Wort Jesu in Erfüllung gehen, das er gesprochen hatte, um anzudeuten, welchen Tod er sterben sollte. Johannes beschreibt, wer der Regisseur dieser ganzen Geschichte ist. Merkt ihr? Er, weder die Juden noch Pilatus, sondern er selbst hat zuvor angedeutet, welchen Tod er sterben würde. Nicht die Juden bestimmen hier und noch viel weniger Pilatus bestimmt hier, sondern ein anderer, der keinen Augenblick die Zügel aus seiner Hand hat fallen lassen. Sie handeln alle so, auf das erfüllt wird das Wort Jesu. Sie handeln, ohne es zu wissen, auf Befehl des Königs, der hier gebunden vor Pilatus steht. Sie sind davon überzeugt, jetzt Herren des Geschehens zu sein und merken nicht, dass sie nur Kulissenschieber der Heilsgeschichte sind. Pilatus meint, dieser Jesus ginge nur die Juden etwas an. Die Juden sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Aber beide können nicht an ihm vorbei. Jesus sagt deutlich, dass es um seine Herrschaft, um eine wirkliche Herrschaft sich handelt. Eine Herrschaft, die allein aus dem Hören kommt. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme, sagt der Herr. Jesus ist so, ich sag mal, ein Dennoch-König. Christus ist in dieser Welt eben überhaupt nicht anders denkbar als eben dennoch. Er kommt statt im Königsschloss im Stall zur Welt. Aber dennoch ist er König. Er liegt als kleines Kind in der Krippe. Aber dennoch ist er der Schöpfer aller Dinge. Und Hirten knien vor ihm und Magier beten ihn an. Er hat kein Zepter und keine Krone, keine Machtinsignien. Und dennoch müssen die Geister ihm gehorchen und Wind und Wellen sind ihm untertan. Er hat weder Hab und Gut, nur leere Taschen. Und trotzdem hat er genug und fehlt ihm nicht die Speise für 5000 Menschen. Er hat keinen Thron und dennoch ist ihm übergeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er hat, wie der Prophet Jesaja schreibt, keine Gestalt noch Schöne. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste. Und dennoch berichtet der vierte Evangelist als Augenzeuge, wir schauten seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit wie ein Einziggeborener vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Christus ist der dennoch König. Pilatus bekommt hier in dieser Geschichte eine riesige Chance. Eine Chance, wie sie hoffentlich allen Menschen, Heiden wie Juden, bekommen können. Er bekommt die Chance der Wahrheit, die da leibhaftig vor ihm steht, zu vertrauen. Man möchte den Pilatus schütteln und sagt, greif doch zu. Die Wahrheit steht vor dir, leibhaftig. Nimm sie doch an. Aber Pilatus greift nicht zu. Er wendet sich von der Person, deren Atem er spürt, ab. Er wendet sich weg von der Wahrheit und muss darum fragen, was ist denn Wahrheit? Diese Frage hat Christus, der die Wahrheit ist, dem Pilatus nicht beantwortet. Er will sie gar nicht hören. Denn die Entscheidung gegen die Wahrheit ist bei Pilatus gefallen. Ein Teil der Antwort gibt er ja selber. Er wendet sich ab von der Wahrheit und kreuzigt sie. Das ist die Wahrheit des Pilatus über sich selbst, über alle Reiche dieser Welt und über uns Menschen. So sind wir. Wir fragen, was ist denn Wahrheit? Weil wir uns von dem abwenden, von dieser Wahrheit in Person und sie kreuzigen. Und das ist die bittere und traurige Wahrheit, nicht nur über ein paar Juden, sondern über alle Menschen. Aber das ist ja Gott sei Dank nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit lautet ja Christus, die Wahrheit in Person lässt sich von der Welt kreuzigen. Aber die Wahrheit aufersteht am dritten Tag. Christus, der dennoch König, lebt. Er sagt auch uns, wer aus der Wahrheit ist, der hört auf meine Stimme. Amen.